Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute ganz herzlich Stefan Schicker. Er ist Innovationsberater für Kanzleien und Rechtsabteilungen, Ex-CEO von SKW Schwarz und Vorsitzender des Legal Tech Verbands Deutschlands. Hallo Stefan.
Hallo Patrick und ganz herzliches Grüß Gott in die Runde hier.
Stefan, wir haben das letzte Mal gesprochen vor 2 Jahren. So lange ist jetzt schon her, ja. Und ich habe mir gedacht, ich lade dich gerne nochmal ein, dass wir mal ein bisschen ein Recap machen über das Jahr 2025. Was ist im Legal Tech Bereich so passiert in Deutschland, ja? Und da hast du freundlicherweise zugesagt und deswegen freue ich mich sehr, mit dir über einige Dinge sprechen zu können. Und auch für die Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und so weiter mal noch ein bisschen was aufzulisten, was so passiert ist das ganze Jahr. Und fangen wir mal an. Also, erstmal gab es also Investitionen und Übernahmen dieses Jahr. Also es ist viel passiert im Legal Tech Bereich, im Legal Tech Markt, ja. Ich sag mal kurz durch, es fing an mit dem nicht so guten Nachricht, dass also das Startup RightNow Insolvenz angemeldet hat. Das war im Februar. Dann ging es weiter, dass also June, die bekannte Softwarefirma, Finanzierungsrunde bekommen hat. STP, die Softwarefirma, übernimmt einen Kanzleianbieter Amberlo. CH Beck wurde führender Investor bei der Rechts-KI Noxtua. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Das ist eins der interessantesten Dinge dieses Jahr wahrscheinlich. Jupus hat eine Seed-Runde über 6,5 Millionen abgeschlossen. Legora hat 80 Millionen bekommen in der Serie B. Das LegalTech HW steigerte seine Bewertung mit 300 Millionen Investitionsrunde auf 5 Milliarden. Das ist natürlich schon wahnsinnig, ja. Mhm. Dann haben wir noch STP unterzeichnete einen Vertrag über den Beitritt zur Septeo-Gruppe. Und nicht zu vergessen Omnilex, das war jetzt gerade erst im November, sicherte sich 4,5 Millionen für KI-gestützte Rechtsplattformen. Dann machen wir gleich noch die Übernahmen dazu. STP übernahm den LegalTech-Anbieter Legala. Anwalt.de und Prime Legal AI sind zusammengegangen. Ja. Der LegalTech-Pionier Lawlift übernimmt Casus. Und auch eine ganz große Nachricht am Ende des Jahres im November, Wolters Kluwer übernimmt die Libra Technology GmbH. Ja. Es ist also, wie gesagt, sehr, sehr viel passiert, wenn man das mal in einem durchliest. Was waren für dich jetzt hier so die entscheidenden Höhepunkte dieses Jahr?
Ja, Patrick, das ist natürlich eine unglaubliche Liste von spannenden Ereignissen, die da stattgefunden haben und die uns sicherlich auch das Jahr hier beschäftigt gehalten haben. Unterm Strich tatsächlich, wenn man sich so die letzten Learnings aus den letzten 2 Jahren anschaut und vor allem natürlich, was jetzt hier in 2025 passiert ist, zeigt sich schon sehr stark, dass es, also dass alle diejenigen, die mal gesagt haben, naja, das KI-Zeug ist irgendwie so eine Nebenerscheinung, das wird schon wieder weggehen, ja. Glaube ich, jetzt hier eines Besseren belehrt werden. Und gleichzeitig, glaube ich, aber erleben wir auch eine Zeit der Ernüchterung. Denn wir merken, die Dinger schreiben zwar alle wahnsinnig schön, aber inhaltlich ist es eigentlich noch nicht das, wo wir hinwollen. Und wir müssen uns, glaube ich, tatsächlich fragen, wird es denn da jemals hingehen? Ja, diese ganze Thematik, Sprachmodelle, wie funktionieren die technisch? Man hört ja immer wieder irgendwie Leute, die sagen, Mensch, das Zeug, das hat was Falsches geschrieben, das hat ein falsches Urteil geschrieben. Und wenn man sich so ein bisschen die Technik anschaut, und das habe ich die letzten Jahre ja sehr intensiv gemacht, frage ich mich eigentlich immer wieder lieber andersrum und sage, wo hat denn das eine richtige Urteil her? Ja, denn wir wissen ja nach wie vor nicht, ja, auf welchen Daten diese ganzen Sachen basieren, was da als Trainingsdaten verwendet worden ist und welches Wissen dann oder welche Informationen diese Systeme tatsächlich haben. Deswegen ganz, ganz wichtiges Thema, glaube ich. Es tritt eine ziemliche Ernüchterung ein, gerade in dem speziell juristischen Bereich. Was bei einigen Leuten dazu geführt hat, dass ich denke, so dass sie sich auch wieder zurücklehnen und sagen, ach ja, schauen wir mal. Ja. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir merken, die Kanzleien, die sagen, nee, es gibt auch noch ganz viele andere Sachen, die wir tun können mit KI-Tools, die plötzlich mal anfangen, Kanzleien als Unternehmen zu sehen, sich um Prozesse innerhalb der Kanzleien zu kümmern. Und damit meine ich nicht die Gerichtsprozesse, sondern die organisatorischen Prozesse, die merken plötzlich, wie viel man tatsächlich mit den Tools machen kann, wie viel Entlastung man schaffen kann und wie gut das Ganze da auch funktioniert, ohne die ganzen juristischen Themen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, und das zeigt im Prinzip natürlich dieses System von Becknox Tour, dass es schon sehr spannend ist, wenn ich jetzt eben sage, ich habe sehr viel juristisches Fachwissen, dass ich jetzt in ein Sprachmodell kippe, ja, und dann eben überlegen kann, kommt dann eine bessere Antwort raus. Ja. Und das wird sicherlich noch spannend sein, aber diese ganzen Übernahmen zeigen, Legal Tech ist insgesamt sehr viel mehr, glaube ich, von dem rein deutschen Gedanken weggekommen, geht eher in das Internationale. Das zeigt Übernahmen jetzt hier aus den anderen Ländern, aus der Schweiz, aus im Prinzip auch international sonstige Übernahmen wie Ambalo, wie Legala, die, wo man eben im Prinzip sieht, die ganzen Investoren schauen auf das Ganze sehr viel mehr aus europäischer Sicht, überlegen, welche Puzzleteile passen da zusammen, und das schürt natürlich, sag mal, die insgesamte Bewegung in der Branche, wenn solche Übernahmen stattfinden. Und das hat ja im Prinzip letztes Jahr mit Henchman durch LexisNexis schon angefangen. Merken wir plötzlich, dass da relativ hohe Summen im Spiel sind, dass es plötzlich spannend ist, auch solche Investments zu machen, dass es spannend ist für Investoren, da auch sehr früh in solche Themen reinzugehen, und dass es dann auch tatsächlich ja zu ganz tollen Entwicklungen und Tools kommen kann, die KI an den richtigen Stellen einsetzen, und das wiederum färbt auch natürlich auf den Kanzleimarkt ab, die dann sagen, Mensch, jetzt gibt's diese ganzen tollen Tools, wo flansche ich die denn an? Und darüber können wir auch nochmal sprechen. Das Thema Toolkauf, glaube ich, ist mittlerweile etwas, wo man sagt, das ist nicht mehr die erste Frage, die man stellen sollte, sondern eben eher die Überlegung, wie baue ich das Ganze denn ein? Und das zeigen auch diese ganzen Übernahmen, die du gerade erwähnt hattest.
Siehst du das denn so, wenn wir bei dem Markt, dem LegalTech-Markt noch ein bisschen bleiben, dass es auf absehbare Zeit in ein paar Jahren so 2-3 große Tools geben wird, die das Ganze irgendwie gewonnen haben, will ich das mal nennen? Oder glaubst du, es gibt noch viel, viel mehr, weil jetzt ja auch schon wieder kleine neue, die ich ja gar nicht erwähnt habe, weil die ja noch gar nicht übernommen worden sind oder vielleicht auch gar nicht mehr existieren irgendwann, ja? Also, dass es in Zukunft eben 2-3 große gibt, so wie das im Tech-Markt ja auch ist. Oder glaubst du, es gibt wirklich Dutzende, ganz viele, vielleicht sehr viele kleine Spezialisierte auch für Dinge? Was glaubst du da? Wie wird das kommen? Paar Jahren?
Also ich scherze ja immer und sag, wenn ich jetzt den Vorschlag machen würde, ich halte den Vortrag Strom für Rechtsanwälte, dass alle Leute sagen würden, hä, was willst du uns damit sagen? Ja, das ist natürlich überspitzt, aber die Überlegung, dass man sagt, Strom nutzen wir doch sowieso alle, lässt sich, glaube ich, übertragen über die Stufe des Internets, ja, wo man sagt, Internet für Anwälte, da würden vielleicht schon noch eher Leute aufhorchen und sagen, stimmt, ja, das habe ich zwar vor 20 Jahren schon gepredigt, ja, aber das ist jetzt natürlich hier also im Prinzip schon sehr, sehr durchgesetzt. Und ich glaube, genau in diese Richtung wird es auch mit KI gehen. Wir werden nicht das eine KI-Tool haben. Wir werden nicht im Prinzip mit einem Tool in einer Kanzlei arbeiten. Und es wird auch kein Ende-zu-Ende-Tool geben, sondern ich glaube, dass es, dass sich diese KI-Tools in allen möglichen Lebensbereichen, sei das der private Lebensbereich, sei das der geschäftliche Lebensbereich, einfach breit machen wird. Das heißt, es wird ganz viele kleine Tools geben, die uns in bestimmten Bereichen helfen. Und dementsprechend, also die Frage, wird sich das jetzt konsolidieren, lässt sich meines Erachtens nur schwer beantworten, weil, also einerseits glaube ich, dass internationale Player sicherlich einen harten Stand haben gegen dieses ganze europäische System. Das merken wir ja schon über die letzten Jahre hinweg. Also Player wie Clio, die wirklich ja sehr erfolgreich im amerikanischen Markt sind, schaffen es nicht wirklich hier Traktion zu fassen oder wollen es vielleicht auch nicht, weil es einfach zu fragmentiert ist.
Ja.
Und gleichzeitig glaube ich aber auf der anderen Seite, dass die Zeit von so einer einen End-to-End-Lösung, also etwas, wo ich sage, ich habe praktisch eine Software, die ich einkaufe und die löst dann alle Probleme, dass die vorbei sind, sondern dass die Systeme sehr viel mehr aufgeschlossen sind, miteinander zu kommunizieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns in den nächsten Jahren sehr viel mehr beschäftigen wird als die Frage, welches Tool setze ich denn ein? Denn ich glaube, wir müssen hier sehr viel weiter als bei einfach nur dem Thema Legal Tech, das wir jetzt ja seit knapp 10 Jahren irgendwie hier bearbeiten, wirklich auch an die Abläufe, an die Prozesse, an die Denkweise von den Menschen gehen, an das Ändern von Gewohnheiten, an das Integrieren von solchen KI KI-Tools, die uns dann in verschiedensten Teilbereichen helfen werden. Ja. Und technisch gesehen sind wir im Bereich der Large-Language-Modelle gerade ja wirklich ganz am Anfang auch noch. Und das haben wir im Prinzip vor 2 Jahren ja auch schon gesagt. Aber wenn man sich anschaut, die Modelle sind ja alle erstmal so gebaut, dass sie wirklich jetzt mit sehr viel Rechenpower die Ergebnisse liefern, die sie jetzt liefern können. Ich glaube, das wird sich dramatisch verändern. Das wird sehr viel mehr in die Richtung kleine Sprachmodelle gehen, einfachere Modelle gehen, die dann in ganz spezifischen Sektoren gute Ergebnisse liefern können werden. Ja, 80%, 90% von dem, was die großen Modelle dann können, aber eben mit sehr viel mehr, mit sehr viel weniger Rechenleistung und wahrscheinlich auch mit sehr viel weniger Vortrainingsnotwendigkeit. Ja. Mhm. Und da gibt es so viele Stellschrauben. Ich glaube, da kratzen wir gerade erst an der Oberfläche von dem, was für die Praxis relevant sein wird.
Aber könntest du dir nicht auch das Gegenteil vorstellen, dass es zum Beispiel in ein paar Jahren so ist, dass eine der großen Modelle, also jetzt OpenAI oder Grok oder was es jetzt alles gibt an den Riesenmodellen, Google natürlich, Gemini, ja, dass die so viel besser werden, dass solche spezialisierten Legal KIs überhaupt gar nicht mehr am Markt sein werden, weil du so ein anderes System für $20 im Monat bekommst und das kann am Ende alles. Das Stichwort wäre hier natürlich auch dann schon Richtung AGI und so weiter. Da haben wir ja schon öfter in dem Podcast mal drüber gesprochen. Aber könnte das nicht auch so sein?
Also grundsätzlich ist es, glaube ich, so ein bisschen der Wettbewerb, der gerade läuft, dass ich sage, wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis von einem selber trainierten, speziell auf die deutschen oder sonstigen europäischen länderspezifischen Belange zugeschnittenen, aber auch selber trainierten, selber gehosteten und damit vielleicht teurerem Modell? Ja, versus ein weltweit einsetzbares, möglicherweise kostengünstiges Modell, das dann im Prinzip hier sehr viel mehr Wissen hat. Ja, wir wissen ja gar nicht tatsächlich, welches Wissen das ist, aber sag mal, von dem ersten Crawlen von Internetseiten geht es jetzt schon sehr stark in die Richtung, dass man eben versucht, die Datenbanken von den einzelnen Ländern auch anzudocken und auch wenn es vielleicht nicht die Sekundärliteratur ist, die ja oftmals bei den Verlagen nur besteht, ist so ein bisschen die Frage, wie viel helfen mir denn dann die Gesetzestexte, die ich im Internet habe oder irgendwelche öffentlich zugänglichen Entscheidungen oder Richtlinien oder sonstiges. Das heißt, dieses Verhältnis haben wir als Spannungsverhältnis. Ich glaube, dass wir da noch einiges an Überraschungen erleben werden. Momentan ist ja gefühlt so, dass Gemini 3 jetzt ChatGPT qualitativ überholt hat. Ja. Und auch das wird spannend bleiben. Wir wissen nach wie vor nicht, auf welchen Daten das Ganze basiert, wie valide das ist, wie da die urheberrechtlichen Belange sind und sonstiges. Und dementsprechend bleibt das sicherlich offen. Die Frage natürlich auch, will ich mich von dem amerikanischen System abhängig machen? Höre ich immer wieder, ja. Das ist sicherlich auch ein valider Punkt, zu sagen, ich hoste sowas lieber lokal in Europa. Ich habe da im Prinzip ein unabhängiges System, das dann auch gerade bei der ganzen weltpolitischen Lage natürlich vielleicht mir einen größeren Komfort gibt. Wobei man, wenn man das konsequent weiterdenkt, auch natürlich überlegen müsste, ob man dann nicht mit Microsoft und Windows und den ganzen Office-Paketen sowieso auch schon in einer gewissen Abhängigkeit ist. Denn das ist, glaube ich, gerade in der Anwaltsbranche natürlich extrem verankert, hier Word, Outlook und Teams zu verwenden. Also insofern, diese Folgefragen müsste ich dann auch stellen, aber das ist der Wettbewerb, in dem wir uns, glaube ich, gerade befinden. Und es gibt durchaus einige Statistiken, dass das was hilft, das mit juristischen Daten zu füttern. Nichtsdestotrotz müssen wir uns bewusst machen, Sprachmodelle haben eigentlich mit Sprache nichts zu tun, sondern rechnen sprachliche Wahrscheinlichkeiten aus. Das heißt, sie können nicht die dahinterliegende Logik verstehen. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele Leute machen. Der Text, der da rauskommt, ist ja dank der Transformer-Technologie, das T in ChatGPT, ja, ist ja im Prinzip hier immer ein sehr, sehr gut klingender Text. Wenn ich mir jetzt aber den Text anschaue, sehe ich eigentlich die Logik, die dahinter liegt, nicht. Als Juristen machen wir uns aber ganz viele Gedanken und das, was hier vorne ankommt, ist ja nur das Ergebnis unseres Denkprozesses. Das heißt, da steckt ganz viel Logik dahinter. Und wenn ich jetzt zwei Texte nebeneinander lege, sehe ich nur die Wörter als Ergebnis und nicht die Logik, die dahinter liegt. Und wenn ich jetzt im Prinzip einen menschlichen Text, der von dem Juristen erstellt worden ist, mit der Logik dahinter vergleiche mit einem Text, der durch so eine Maschine erstellt worden ist, mit der statistischen Wahrscheinlichkeit dahinter, ja, muss ich mich natürlich natürlich fragen, warum stehen die Wörter vorne so da, wie sie da stehen? Und das hat oftmals nichts mit dem inhaltlichen Bezug zu tun, sondern mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit. Und das ist etwas, wo, glaube ich, die ganze Branche noch ein bisschen irrt, zu sagen, ich kriege das jetzt hier sicher kurzfristig in einer guten Art und Weise hin, die fehlerfrei ist. Denn was die Systeme ja tatsächlich einfach nicht machen, ist, sie können keine logischen Zusammenhänge machen. Und das Thema irgendwie hier logische Zusammenhänge über Ontologien solchen Systemen beizubringen, glaube ich, da sind wir auch gerade erst am Anfang. Aber das wird sicherlich spannend sein. Und ich wüsste tatsächlich nicht, auf was ich momentan setzen würde. Insofern würde ich mich auch da, glaube ich, eher breiter aufstellen und schauen, wie ich die Systeme sinnvoll in die Abläufe reinbauen kann und weniger mich jetzt auf ein System kaprizieren. Ich glaube, man muss das ganz sicher in Schichten denken, eine Unternehmensschicht, eine Industrieschicht, eine Sprachmodellschicht. Ja. Wenn ich in solchen Schichtenmodellen denke, kann ich für die Zukunft sehr gut Modelle aufbauen, wo ich dann eben auf solche Veränderungen reagieren kann und dann das für mich Sinnvolle rausziehen kann. Momentan ist es doch alles noch viel zu sehr viel Wild West, als dass wir jetzt schon finale Entscheidungen treffen können.
Ja, also ich sag mal so, das Stichwort ist ja auch ein bisschen das Reasoning, ja. Ich will da jetzt gar nicht so viel zu sagen, sondern es gibt ja hier Jan LeCun von Meta, der KI-Chef von Meta, ja, der ja gesagt hat, diese ganzen Sprachmodelle, also die LLMs, ja, sind also nicht der richtige Weg, um überhaupt zu AGI, also quasi der Artificial General Intelligence, zu kommen, die also menschenähnliche Intelligenz hat, ja. Und das wäre quasi ein Irrweg. Das ist ja so ein bisschen genau das, was du gerade so gesagt hast. Aber vielleicht kommt es dann eben in einer anderen Art. Ich will gerne mal eben noch mal weitere News des Jahres erzählen und darüber können wir auch noch mal sprechen. Also was es mehrmals dieses Jahr gab, sogenannte KI-Fails vor Gericht, ja. Also wir hatten zum Beispiel was vor dem LG Frankfurt, wo also falsche Zitate benutzt worden sind, die also mutmaßlich oder auch nachweisbar KI generiert waren. Wir hatten was vor dem Sportgericht bei FC Carl Zeiss Jena bei der Berufung, wo auch KI-Halluzinationen verwendet worden sind in dem Schreiben. Weitere Dinge gab es hier. Anwalt blamiert sich mit halluziniertem KI-Schriftsatz. Gericht spricht von Verstoß gegen die Brau. Da wird es also schon spannend. Im Ausland gab es das sowieso, in Australien, in den USA. Wie siehst du das als Anwalt, wenn andere Kolleginnen und Kollegen das machen? Ja? Sich also fast blind, ohne eben das zu validieren, ja, die Ergebnisse zu validieren und unter Umständen zu korrigieren und eben wirklich präzise nachzuschauen, gibt es das, ist das erfunden oder nicht? Natürlich machen die das aus Zeitgründen oder so. Also es gab ja welche, die mal gesagt haben, sie wussten nicht, wie das funktioniert, aber das sollte mittlerweile schon bekannt sein, ja, dass also gedacht worden, das war aber letztes Jahr, dass gedacht worden ist von einem Anwalt in den USA, der gesagt hat, ich glaube New York, der gesagt hat, naja, ich dachte, das ist halt so wie ein System von Beck oder sowas, was sie da haben, ja, LexisNexis oder solche Dinge und darauf ist, das ist reliable, aber das ist es natürlich nicht. Vielleicht war das damals noch nicht ganz klar, mittlerweile sollte das jedem klar sein. Also auch hier Stichwort Verstoß gegen Brau. Wie siehst du das, wenn Anwälte das und Anwältinnen das tun und das passiert?
Also ehrlich gesagt, man kann natürlich jetzt sagen, naja, es sind ja alles nur Juristinnen und Juristen und die haben es halt nicht anders gelernt. Ja? denn das Studium ist ja sehr beschränkt auf, sagen wir, das juristische Fachwissen. Und es zeigt sich immer mehr und es ist mein Faible eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten mittlerweile, dass ich sage, man muss als Jurist und Juristin auch Unternehmer sein. Man muss im Prinzip verstehen, wie die Abläufe funktionieren und man muss im Prinzip das Ganze auch unternehmerisch verantwortlich aufbauen. Ich habe ehrlich gesagt kein Verständnis dafür, für Leute, die sagen, jetzt habe ich das halt mal benutzt, ChatGPT, kostenfreie Version und dann ans Gericht geschickt. Ja, ganz ehrlich, dann kann ich auch im Prinzip einfach sagen, ich mache einen Marktstand auf, irgendwie hier auf dem Marienplatz, ja, und lasse da meine Akten offen rumliegen, ja. Das würde auch keiner machen, ja. Ich habe kein Verständnis dafür für Leute, die sagen, jetzt nutze ich sowas mal als Arbeitserleichterung, weil ich irgendwie Zeit sparen kann, wenn ich es nicht verstehe, ja. Wenn ich mit einem Messer an Adern rumschnipple, ist es was anderes, als wenn ich Wurst schneide, ja. Mhm. Und den Unterschied, glaube ich, kennen auch alle. Insofern kann man nicht sagen, oh, das mit dem Messer, dass das jetzt scharf ist, wusste ich gar nicht, ja. Mhm. Ich finde, bevor man so ein Messer einsetzt, muss ich sagen, hey, was ist das eigentlich? Was kann ich damit machen und welche Verpflichtungen habe ich eigentlich als Organ der Rechtspflege da entsprechend einzuhalten? Also insofern dieses Thema Braukonformität, ganz ehrlich, das sind unsere Grundspielregeln, ja. Und wir können uns lange darüber unterhalten, ob die zeitgemäß sind, ob wir die ändern wollen, ob sonst irgendwas machen. Aber ich finde, die Mandanten haben es doch verdient, im Prinzip hier auch das Mandatsgeheimnis irgendwie gewahrt zu wissen und so weiter. Sodass man sagen muss, wenn jemand jetzt hier mit so einer Fahrlässigkeit, ich würde es nicht Vorsatz nennen, ja, aber jedenfalls mit dieser Nonchalance rangeht und sagt, naja, jetzt habe ich es mal verwendet und ich wusste gar nicht, dass das so ist, dann finde ich, das ist eine eklatante Verletzung der Art und Weise, wie wir unsere Provision eigentlich betreiben sollten. Denn wir können nicht einfach davon ausgehen, dass wir sagen, bloß was, weil was nett klingt, ja, kann ich es einsetzen. So dieses Thema AI-Persuasion. Und ich meine, das predigen wir schon sehr lange. Das ist im Prinzip ein Thema, das auch bekannt sein sollte. Aber es ist vor allem ein Thema, wo ich sage, wenn ich nicht weiß, was es tut, dann sowas einzusetzen und dann einfach irgendwie zu sagen, wird schon gut gehen, das halte ich für verfehlt. Und es ist aber natürlich auch schon so, es hat sich ja viel in dem Organisationsumfeld verändert und jetzt ändert sich halt die hauptjuristische Arbeit in einem Drei-Schritte-Ansatz. Ja. Der erste Schritt ist, ich muss eigentlich erstmal strukturieren, überlegen, was will ich denn für ein Ergebnis haben, ja, und schreibe mir da die Stichpunkte zusammen. Dann kippe ich dieses anzustrebende Ergebnis quasi in eine KI, kann dann in die Co-Kreation mit der Maschine gehen, kann sagen, schreib das mal so und so um. Und dann kommt der dritte Punkt, ja, und das ist ein ganz wichtiger. Wir lesen das durch und müssen anschauen, ob das, was da drin steht, inhaltlich stimmt. Und es wird immer gut klingen, ja, weil Transformer-Technologie das eben so schreibt. Und das ist, glaube ich, eine neue Fähigkeit, die wir lernen müssen und für die wir uns auch Zeit nehmen müssen, das zu lernen, wenn wir solche Systeme einsetzen wollen, dass wir sagen, alles, was da steht, ich muss für jedes Wort, das da steht, praktisch dahinter stehen und sagen, ich kann das alles bestätigen, dass das so ist. Und das sind Expertensysteme, das heißt also, ich tue mir sehr viel leichter, als ausgebildeter Profi in einem Bereich so ein System einzusetzen und dadurch eine Zeitersparnis hinzubekommen. Wenn ich aber anfangen würde, das System einzusetzen in den Bereich, den ich nicht kenne, ja, glaube ich, sind die Fehler vollkommen klar vorprogrammiert. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass das System überhaupt mal richtige Urteile irgendwie hier zitiert, ist doch eh schon fraglich. Muss man erstmal begründen können, wo es denn diese Urteile eigentlich her hat, sodass es eigentlich normal ist, dass es was Falsches schreibt. Und jetzt irgendwie zu sagen, ich kontrolliere so ein Urteil nicht, finde ich schon irgendwie hier ein bisschen zu kurz gesprungen. Und dementsprechend hoffe ich, dass da die Leute einfach das Bewusstsein auch schärfen werden, zu sagen, wir können mit diesen Tools tolle Sachen machen, aber wir müssen ganz klar lernen, an welchen Stellen das passieren kann und müssen uns dazu überlegen, an welchen Stellen der Abläufe in den Kanzleien ich das dann wirklich gut verwenden und einsetzen kann.
Das heißt, die Frage wäre ja auch ein bisschen abgezielt darauf gewesen, ob du sagen würdest, das sollte auch hart bestraft werden, soweit es die Möglichkeit gibt, von Gerichten das zu ahnden, wenn man denn als Anwalt solche Dinge in Schriftsätzen macht.
Also ich glaube, also über die Bestrafung können wir sicherlich in dem zweiten Schritt sprechen und dafür gibt es ja auch jetzt schon Regelungen, ja, wenn die im Prinzip hier verfolgt werden könnten. Ich glaube, viel wichtiger ist es einfach an die Branche zu appellieren und zu sagen, hey, wir haben da auch eine Verantwortung den Leuten gegenüber. Wir müssen auch selber einfach das richtig machen wollen. Ja, und das ist im Prinzip ja auch in der Brau verankert, dass wir eben sagen, wir müssen die Dienstleistung in der bestmöglichen Art und Weise erbringen, sodass wir im Prinzip uns auch da zeitgemäß anpassen müssen. Und ich glaube, dass das der erste Schritt sein sollte, dass wir einfach in der Branche das Bewusstsein schaffen. Und ganz ehrlich, Patrick, da macht ihr ja auch hier leistet ja einen großen Dienst, was das angeht, durch die ganzen Informationen, durch die ganzen Beiträge und durch die ganzen Artikel, die ihr macht, kommt ja genau das Bewusstsein. Nur das muss auch bei den Leuten ankommen. Die Bubble der Leute, die das verstanden haben, dass das wichtige Themen sind, ist noch viel zu klein. Wir versuchen ja gerade vom Legal Tech Verband diese Bubble immer zu vergrößern. Mein Ziel ist es ja immer zu sagen, haben wir neue Leute erreicht, die das Thema noch nicht kannten, dann bin ich glücklich. Ja, ich treffe auch immer gern die anderen, die ich alle schon kenne. Aber wenn wir neue Leute treffen, die wir da begeistern konnten für das Thema, finde ich es gut. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir arbeiten müssen, dass wir das Bewusstsein in die Leute reinkriegen müssen. Denn ansonsten wäre, glaube ich, die Rechtsbruchquote doch relativ hoch.
Ja, ich würde gerne mal weitere News noch vorlesen, auf die man mal kurz eingehen kann. Also ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Und zwar einerseits, OpenAI untersagt seinen Nutzern jetzt seit November, ChatGPT für personalisierte rechtliche Beratung zu verwenden. Also was da passiert ist, ist ja, dass man jetzt vermehrt jedenfalls, ich glaube hauptsächlich sogar, das war aber schon so ein bisschen früher so, jedenfalls darauf hingewiesen worden ist, bei einer Rechtsfrage, das soll vom Spezialisten gemacht werden, das soll vom Anwalt gemacht werden, man soll sich dort Rat holen. Trotzdem wird also sehr, sehr viel im Ergebnis immer noch beraten, also, ne? Und das siehst du ja auch so, hast du auch so mitbekommen, nicht? Und denkst du, das ist positiv, die Entwicklung, oder sollte da mehr getan werden, auch vom Gesetz her vielleicht oder ähnliches, dass denen das wirklich verboten wird, wie auch immer das dann gemacht wird in so einem System, ist ja auch nicht so einfach wahrscheinlich, ja?
In so einem System, das quasi aus irgendwo aus dem Ausland kommt.
Erstmal das, ja, aber ich meinte auch technisch wird es auch gar nicht so einfach sein, schätze ich mal. Aber ja, ja, was meinst du dazu? Und vielleicht noch die entscheidendere Frage auch. Glaubst du, dass das schon Juristen, Anwältinnen, Anwälte Geld kostet? Also sprich, hier geht Profit verloren, weil das schon von vielen Menschen benutzt wird? Würdest du das denken?
Also es ist immer so ein bisschen die Frage zu überlegen, wie kann ich so einen Dammbruch aufhalten, wenn ich irgendwie ein paar Sandsäcke habe. Ja? Aber ich glaube, das Thema, ob das für solche Fragen eingesetzt wird, die zu stellen, ist müßig. Denn einerseits ist es so, dass klar irgendwelche vertraglichen Regelungen da irgendwie hier drin sein können. Aber wenn man sich im Prinzip die Länge der Nutzungsbedingungen anschaut und die Lesequote der Menschen, würde ich sagen, dass das erstmal schon mal von gar nicht so vielen Leuten gelesen wird. Ja. Das heißt, die zweite Frage ist tatsächlich, wie kann ich das technisch umsetzen? Da habe ich jetzt auch, seitdem das passiert ist, geteilte Meinungen gehört. Die einen haben gesagt, er sagt tatsächlich nicht mehr, ich darf dir das nicht für einen Einzelfall sagen. Aber in einem allgemeinen Fall wäre das so und so zu sehen.
Ja. Ja,
damit bin ich dann im Prinzip auch wieder aus dem Thema Rechtsberatung raus. Und zum anderen habe ich aber auch schon Prompts gesehen, wo sich es einfach gar nicht verändert hat, wo die im Prinzip die gleichen Informationen wieder rauskamen. Liegt halt auch einfach daran, Prompting ist keine Naturwissenschaft, sondern eher was Kreatives. Ja. Woher wissen wir denn, was in den Prompt-Angaben wirklich jetzt einen Unterschied macht? Ja? Früher beim Programmieren habe ich einen Strichpunkt vergessen und dann lief das Programm nicht. Klares Symbol. Ja. Wenn ich jetzt im Prinzip irgendwie eine, wie auch immer, kurz gearteten Text eingebe, dann kriege ich im Prinzip kriege ich ein Ergebnis raus. Wenn ich einen längeren, strukturierten Prompt eingebe, kann ich sicherlich die Ergebnisse verbessern. Ja? Aber wie messe ich denn eigentlich, wie gut ein Prompt ist und wie der quasi auf die Anwaltsmarkt zugeschnitten ist? Und eine Frage, die sich dann sicherlich irgendwann stellen wird, ist tatsächlich, was ist denn Rechtsberatung, ja, im Einzelfall versus eine quasi eine unendlich große Anzahl an praktisch hier Musterfällen, die es irgendwo hier gibt, die dann vielleicht möglicherweise auch den gerade zu suchenden Einzelfall abdecken. Ja? Ja. Also das wird sicherlich ein spannendes Thema sein. Aber was wir auf jeden Fall aus dem Markt schon merken, ist, die Kunden setzen es natürlich ein. Die Mandanten setzen ChatGPT ein, die setzen im Prinzip auch andere Tools ein, Claude, Manus AI, Gemini, whatever. Und zwar oftmals auch schon in der Form, dass man es gar nicht mehr großartig mitbekommt, sondern man kriegt halt dann Nachrichten, wo es heißt, guck mal, ich habe mir da schon mal folgende Gedanken dazu gemacht. Ja,
ja, ja.
Klammer auf, einkopiert, Antwort ChatGPT. Ja,
ja, ja.
Und könnt ihr da mal kurz drüber schauen, ja? Ja. Mit dem Ergebnis, dass die Sachen teilweise einfach unfassbar falsch sind. Ja.
Ja.
Weil die Leute nicht verstehen, dann erkennt man es noch. Aber manchmal halt auch ganz gut passen. Dementsprechend, ich glaube, im Consumer-Bereich ist es mittlerweile schon komplett normal, dass alle Fragen erstmal an ChatGPT gestellt werden. Und nachdem es ja wirklich auch eine sehr, sehr hohe Trefferquote hat und immer besser wird, glaube ich, dass das nicht zurückgehen wird. Im B2B-Fall sehen wir das auch schon. Und die Frage, die du gestellt hattest, ob das die Leute jetzt schon Geld kostet, würde ich sagen, ja. Es bringt sie vor allem in eine Position, dass sie sagen, wie gehe ich denn damit um, ja, dass die Leute das mit KI machen? Was mache ich denn da mit den Preismodellen? Es passt ja nicht mehr, wenn ich dann eine halbe Stunde drüber schaue und irgendwas dazu sage, wenn das ein Riesenfall ist und ich dann für den ganzen Fall die Haftung übernehmen soll. Ja? Und auf der anderen Seite so die Frage, habe ich denn jetzt auch eine KI, die ich als Anwalt einsetzen kann und darf? Und sage ich das dem Mandanten dann oder sage ich es nicht? Und wie geht denn das dann mit den Stundensätzen? Viele sagen, ja, dann muss ich halt niedrigere Stundensätze nehmen, weil ich KI verwende. Ich würde aber auch die Meinung eher unterstützen, dass ich sage, nee, da müsste ich höhere Stundensätze nehmen, weil ich ja schneller bin. Ja? Also Also die Diskussion über Geschäftsmodelle in dem Bereich fängt gerade erst an. Geldkosten tut's die Kanzleien jetzt schon.
Dazu vielleicht auch nochmal die News passend, dass ja jetzt Justizreform in Sicht, gab es im Juni als News, ja, Amtsgerichte sollen künftig bis 10.000 Euro Streitwert entscheiden dürfen. Das heißt also, der Streitwert wird deutlich erhöht, bedeutet, viel mehr Fälle können also ohne Anwalt quasi durchgeführt werden von den Mandanten, Mandantinnen selber, die dann gar keine Mandanten sind, sondern eben einfache Bürger, ja.
Ja.
Generell kann man jetzt überlegen, ist das gut oder nicht, auch aus der Gerichtssicht, aber das wollen wir gar nicht, sondern das passt ja eigentlich auch zu dem Punkt, dass ich dann eigentlich, wenn ich von der KI-Sicht komme, sagen kann, ich bin jetzt mit der Hilfe von ChatGPT und ähnlichen Systemen eigentlich fähig, Fälle zu bearbeiten, in Klammern, wer weiß, wie gut und wie schlecht, das sei mal dahingestellt, ja, aber ich darf es jetzt noch in viel höheren Streitwerten. Also glaubst du, wenn das so ist, dass es die Streitwertgrenze auf 10.000 kommt, ja, dass dann nicht viel mehr Leute auch sowas wie ChatGPT und so weiter verwenden werden, um ihre eigenen Fälle zu lösen, anstatt einen Anwalt aufzusuchen? Ich denke, das wird sich dadurch noch vermehren, oder?
Also das wird sich sicherlich vermehren, vor allem, ich gehe ja nicht freiwillig zum Anwalt, weil ich sage, das macht so viel Spaß, sondern ich habe ja ein Problem und ich muss das Problem lösen. Das ist ja eigentlich das Ansinnen von den Leuten. Und dann ist ja immer so die Frage, mache ich selber oder gehe ich zu jemandem, der Ahnung davon hat? Wenn das jetzt im Prinzip ein Fall ist, wo ich sage, ich brauche jemanden, der mich da emotional unterstützt, der mir Tipps gibt, in welche Richtung das gehen soll und so weiter, dann glaube ich, dass da der Anwalt nach wie vor die bevorzugte Anlaufstelle ist. Und ich glaube auch, dass das eine ganz große Stärke ist, auf die wir uns auch besinnen müssen, so dieses Thema Vertrauen, dieses Thema Trusted Advisor für die Mandanten zu sein.
Ja.
Das ist eine ganz, ganz große Chance. Ja. Und gleichzeitig glaube ich, dass wenn es um irgendwelche Fälle geht, wo die Leute sagen, naja, da kommt es mir eigentlich jetzt nicht so wirklich, also es geht nicht um Leben und Tod so ungefähr, aber etwas, wo ich das schon mal probieren möchte, weil mir jemand hier 7.500 Euro schuldet, dann kann ich schneller mal sowas mit einem ChatGPT zusammenbauen und an die Gerichte schicken, mit der Konsequenz, dass früher halt viele von diesen Schreiben, die da an die Amtsgerichte gegangen sind, ja schon formell unzulässig waren und dementsprechend abgewiesen werden konnten.
Ja.
Hat sich schon dramatisch geändert. Selbst die allgemeinen Systeme können sehr gut rubrum Tatbestand, Sachvortrag, sonst irgendwas hier auseinanderhalten und machen. Und das wird natürlich eine super Herausforderung auch für die Gerichte werden, die ja jetzt schon quasi sehr viel Arbeit haben.
Genau, das ist nämlich ein sehr guter Punkt. Da kommen wir schon zu den nächsten News, die es gab im September. Da hieß es also, Indien plant Einsatz von Roborichtern zur Beschleunigung einfach gelagerter Richtsurteile. So,
ja.
Das hieß natürlich nicht, dass also ein komplettes Urteil komplett von einer KI, ohne dass da jemand drüber schaut, erzeugt wird und auch beschlossen wird, sondern dass einfach für einfach gelagertere Fälle zunächst die KI etwas erstellt, ja, eine Ansicht, vielleicht bis hin zu einem Urteil, das Ganze ist ja noch gar nicht so passiert, ist ja in Planung, bis zu einem ausgearbeiteten Urteil möglicherweise, wo aber dann immer noch ein Richter überschaut. Bedeutet, dass es eigentlich darum geht, Zeit zu sparen. Ja. Und du hast es ja gerade selber gesagt, was wir davor meinten, bedeutet ja auch, dass vielleicht viel mehr Arbeit auf Gerichte zukommt, vor allem, wenn sie vielleicht noch zugeballert werden von ChatGPT erzeugten Texten, wenn dann noch der Streitwert sich ändert. Ja, das kann ja alles so kommen. Das ist ja gar nicht so unrealistisch, was wir jetzt hier gerade sagen.
Ja.
Und würdest du sagen, dass natürlich auch die Gerichte, ich glaube, das ist fast unstreitbar, KI haben müssen, immer mehr KI einsetzen müssen, alleine schon, um da überhaupt gegenzuwirken wahrscheinlich, oder?
Ja, und das ist, glaube ich, gerade ein Bereich, wo sich eben sehr gut darstellen lässt, wie die Systeme, die KI-Systeme zusammenspielen. Ich bin auch gar kein Freund davon, eben von der KI zu sprechen oder auch von der generativen KI zu sprechen. Es ist immer die Frage, welche Probleme muss ich lösen und wie kann ich dazu praktisch die Systeme einsetzen. Und wenn ich mir jetzt so einen Gerichtsprozess anschaue, kriege ich ja gerade im Amtsgerichtsverfahren sehr oftmals unstrukturierte Informationen. Das heißt, ich kriege irgendeinen Text, wo irgendwas drinsteht, vielleicht chronologisch falsch, vielleicht irgendwie hier zweimal das gleiche Thema an zwei Stellen in einem Schriftsatz und so weiter. Ich glaube, dass an solchen Stellen die Large Language Modelle und die generative KI sehr gut helfen können, sowas vorzustrukturieren und zu sagen, in den Schriftsätzen habe ich das hier gefunden, jetzt baue ich das mal chronologisch zusammen und jetzt stelle ich mal im Prinzip vielleicht Beweisangebote und streitige Sachen einfach mal gegenüber und so weiter. Ich glaube, dass da die Systeme jetzt schon in der Lage sind, sehr viel Vorarbeit zu leisten. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, was ist denn eigentlich die juristische Arbeit? Ja, ist es die juristische Arbeit, irgendwie hier die ganzen Texte quasi zu lesen und da die ganzen Informationspunkte rauszusammeln? Oder geht es darum, das Ganze quasi juristisch zu beurteilen? Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir sehr, sehr stark auch noch Menschen brauchen werden. Und das haben ja auch die Kolleginnen in Indien da auch nicht anders gemacht. Es geht ja im Prinzip um die Vorarbeit, um die Strukturierung von den Informationen. Und wenn ich im Prinzip sage, ich habe jetzt hier einen komplexen Fall, ich habe aber das alles sehr schön aufbereitet bekommen, ich habe dann im Prinzip Zugriff auf die Originalunterlagen und kann sehr schnell stichprobenartig quasi vergleichen, ist das, was stand denn da wirklich im Originaltext drin? Ja. Dann glaube ich, dass solche Systeme der Entscheidungsfindung auch sehr zuträglich sein können, weil wir dann eben gerade die Richterinnen und Richter in dem Kernbereich einsetzen können, für den wir sie brauchen, nämlich für dann das verständige Anwenden vom Recht. Und die Entlastung von der Vorarbeit ist dazu, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Und da kann KI, glaube ich, sehr viel in der Zukunft auch beitragen. Eben und nicht in der Form von der KI, auch nicht in der Form von dem Robo-Judge. Ja, ist ja auch so ein bisschen verleitendes Bild hier, was wir da auch immer mit diesem Titel irgendwie auch gesehen haben. Aber eben mit kleinen Helferlein, die einfach hier und da Zeit sparen, vielleicht Medienbrüche überwinden können und unterm Strich schneller die Informationen so aufbereiten können, dass wir als Menschen dann die richtigen Entscheidungen fällen können.
Absolut. Was dazu noch passt, ist die letzte News, die ich jetzt noch habe, aus diesem Jahr interessant war, nämlich eine neue, aus dem November übrigens, eine neue Bürgerinnenplattform will Veröffentlichung von 1 Million Gerichtsurteilen erreichen. Das Ganze nennt sich offene Urteile und man muss dazu natürlich wissen, dass in Deutschland ja nur 1% aller Urteile überhaupt veröffentlicht sind, also quasi zugänglich sind, ja. Und wie siehst du das? Ist das nötig, auch im Hinblick auf KI? Oder ist da KI gar nicht so wichtig, sondern es ist einfach die Sache, dass man sagt, man möchte das rechtsstaatlich transparent haben? Wie siehst du das? Vielleicht noch als Anmerkung, was ja auch wichtig ist, ist ja immer die Anonymisierung und diese ganzen Geschichten, die dort gemacht werden müssen, Datenschutz und so weiter. Da könnte natürlich KI sehr gut wiederum helfen. Das tut sie ja teilweise auch schon. Also wie siehst du das? Und bist du Unterstützer dieser Initiative vielleicht?
Also ich finde es grundsätzlich gut, da eine gewisse Transparenz drin zu haben, denn unterm Strich sind ja die Verfahren in den meisten Fällen öffentlich und wenn sie das sind, frage ich mich, auf was erstreckt sich das dann insgesamt? Und ich finde, es sollte keinen Unterschied machen, ob ich jetzt da im Gerichtssaal sitzen kann physisch oder ob ich im Prinzip diese Information in elektronischer Form dann irgendwie hier geordnet abrufen kann. Ich glaube auch, dass das Thema Anonymisierung da eine große Rolle spielt und auch wenn es da verschiedene Ansätze gibt, das über KI-Tools hinzukriegen, die Ergebnisse dazu sind noch sehr überschaubar und sehr, also eigentlich nicht funktionabel, weil ich, wenn ich einen 100% Ansatz fahren möchte, es einfach nicht geschafft wird. Das heißt, ich glaube, da müssen wir an ganz vielen verschiedenen Punkten ansetzen. Die Frage, wie gestalte ich denn eigentlich solche Urteile? Warum kann ich nicht alle personenbezogenen Daten und sonstigen Sachen im Rubrum verankern, ja, und das dann vielleicht nicht mit veröffentlichen, dann habe ich aber im Prinzip die ganze Information über den Fall und das Wissen aus der Zusammenstellung der Texte für den Fall vielleicht zugänglich. Und wenn man sich anschaut, welche großen Datenbanken in Amerika bestehen, eben zu den ganzen Urteilen, glaube ich, dass wir da zu restriktiv sind und würde mir deswegen wünschen, dass mehr Urteile da sind. Denn so wie es momentan läuft, ist es ja so, wie du sagst, es wird nur 1% veröffentlicht. Die Sachen, die veröffentlicht werden, sind dann auch eher zufällig. Ja. Ich frage mich, warum das nicht ein bisschen organisiert werden kann. Also insofern, ich wäre dafür, dass wir hier mehr Transparenz auch reinkriegen und dann zum Wohle aller daraus im Prinzip diese Informationen verwenden können.
Ja, wir sind eigentlich schon am Schluss, deswegen würde ich mal gerne dazu kommen, vielleicht dann jetzt gar nicht mehr so lang, weil wir auch schon über der Zeit sind. Was erwartest du denn für das nächste Jahr? Was ist da vielleicht die ganz große Entwicklung? Ich hatte neulich einen Podcast, wo jemand gesagt hat, ich glaube, es war Janis Martinez aus der Schweiz, der gesagt hat, also Disruption ist da sowieso nicht zu erwarten. Alles läuft hier doch relativ langsam, aber stetig. Das heißt, die KI kommt natürlich immer weiter rein, ja. Oder siehst du da doch eher einen starken Umbruch nächstes Jahr? Auch so ein bisschen, was wir auch in diesem Podcast, in einem Podcast neulich hatten, habe ich jetzt vergessen, wer das gesagt hat, aber was gesagt worden ist, vor über ein, zwei Jahren wurde immer gesagt, ja, wer jetzt KI nicht einsetzt, der ist abgehängt. Und das ist eigentlich gar nicht so geworden. Also würde ich jetzt mal behaupten, dass die wenigsten jetzt pleite gegangen sind, weil sie keine KI eingesetzt haben oder extreme Einbußen gehabt haben. Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht am Rechtsmarkt. Noch nicht vielleicht. Vielleicht passiert das auch anders, als man denkt. Also wie sind da so deine Aussichten auf das nächste Jahr? Was ist wichtig? Was glaubst du, was vielleicht Interessantes passieren wird?
Also ich glaube, was wir jetzt ja irgendwie ein paar Mal erlebt haben, ist so diese Wellen, oh, es kommt irgendwas, ja, 95 die Computer, 2015, 16 irgendwie hier Legal Tech, jetzt irgendwie hier KI. Was nicht passieren wird, ist, dass der Mensch aus der Gleichung verschwindet. Diese Angst, glaube ich, kann man ziemlich klar auslöschen.
Ja.
Das andere Thema ist, wird es jetzt die KI geben, die uns in Hochreg-Jura-Fällen irgendwie hier entsprechend verlässliche Urteile erstellen wird? Da sehe ich auch noch nicht, dass wir da sind. Und wenn ich das jetzt im Prinzip auf das tägliche Doing runterbreche, ja, glaube ich, dass es so ist, dass Kanzleien insbesondere momentan diesen Digitalisierungsdruck, Personaldruck und Kostendruck haben. Ja. Mhm. Und es wächst an allen drei Stellen. Und es wächst an allen Stellen irgendwie so leicht. Ja. Es bewerben sich vielleicht nicht mehr so viele Leute. Die Software wird zu alt und funktioniert nicht mehr mit den neuen KI-Teilchen. Ja. Und im Bereich Kostendruck ist es so, dass die Mandanten mehr und mehr sagen, ja, was sparen wir uns denn, wenn ihr jetzt KI einsetzt oder könnt ihr KI einsetzen und dann muss es doch billiger werden. Ich glaube, auch da wird eine Ernüchterung eintreten, denn ich bin ja immer schon begeistert, wenn jemand in der gleichen Zeit mit KI einen Prozess quasi umsetzen kann und die gleiche Qualität erzeugen kann, ja, weil dann schaffe ich die Anlagen dafür, dass ich in der Zukunft, wenn sich die Systeme verbessern, tatsächlich auch schneller gleich gute Ergebnisse liefern kann. Ja?
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo die Kanzleien und Rechtsabteilungen jetzt ansetzen müssen, dass sie eben überlegen, wie schauen meine Prozesse aus? Habe ich überhaupt Prozesse irgendwie schon mal überhaupt definiert? Ja? Und dann überlegen, wo kann ich da KI einsetzen? Und das sehen wir auch am Markt ja ganz deutlich. Früher hatten wir Workflow-Systeme, regelbasiert, die gesagt haben, wenn, dann bauen wir das so und so und so. Und dann gab es jetzt die KI-Systeme, ja, die gesagt haben, wir haben ganz tolle Ergebnisse, ganz schnell und ihr müsst gar nicht viel dafür tun. Und jetzt merkt man, das verheiratet sich alles irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Ja. Mhm. Wir merken, sowohl diese regelbasierten Systeme haben ganz, ganz große Vorteile, als auch die Verarbeitung von bestimmten Schritten durch KI. Und es geht aber darum, rauszufinden, wo ich in der Praxis das im täglichen Doing wirklich umsetzen kann. Und das ist nicht das juristische Hochreg, wo ich anfangen kann, sondern es sollte wirklich anfangen damit, dass ich sage, kleine Schritte gehen, die Routinen in den Teams schaffen, angefangen damit, dass die Partnerinnen und Partner vorne rangehen und sagen, wir haben eine Kultur, dass wir das auch umsetzen wollen, dass wir überlegen wollen, wie wir das einsetzen können, dass wir euch die Zeit geben, dass ihr das tun könnt. Ihr lernt bitte dazu, wir bieten euch Schulungen an, dass man da im Prinzip hier so ein Paket schnürt, dass die Leute anfangen umzudenken. Denn dann ergeben sich plötzlich Ideen, da ergeben sich plötzlich Synergien und die Leute, die das anfangen, merken, wie lange das eigentlich auch erst dauert. Deswegen, in der Tat ist es so, eine Disruption sehe ich da auch erstmal nicht, sondern es ist wirklich einfach hartes Doing. Und eigentlich müsste man sagen, schreibt mal alle eure Prozesse auf, die ihr da quasi als Abläufe habt. Das ist halt nur langweilig und das macht keiner. Wenn ich aber jetzt mit KI als so Sidekick anfange, dann schaffe ich einerseits schon mal diese Mentalität bei den Leuten, dass ich sage, oh, ich habe eine Routine, dass ich KI auch im täglichen Doing einsetze. Und zum anderen wächst dann der Bedarf, dass man sagt, hey, können wir da nicht die und die Daten mit reinziehen? Und dann fragt man sich nämlich, oh, wo liegen denn die Daten? Und dann sagt man ja, auf dem USB-Stick Logistik von dem oder auf dem lokalen Rechner von dem. Und dann merkt man, oh, da müsste ich an die Prozesse mal ran. Und dann schafft man plötzlich ein ganz anderes Bedürfnis bei den Leuten. Und dann wird wirklich eine Bewegung auch draus. Und das ist, glaube ich, das, was gerade passiert, wo ich eben sehe, dass die Kanzleien und Rechtsabteilungen sich hinentwickeln. Und gleichzeitig ist es in der Tat so, dass die Systeme natürlich tatsächlich sprachlich einfach auch besser werden. Die Trefferquoten werden höher. Und da gab es ja gerade einen sehr spannenden Artikel auch in der NJW vor ein paar Wochen zur Frage, wie hat KI die Fragen vor 2 Jahren beantwortet und jetzt beantwortet. Und die Quoten werden einfach höher. Ja? Und wir wissen nicht, warum. Wir haben ja keine Informationen darüber, wo die Daten herkommen. Aber die Systeme werden einfach besser. Das heißt also, ich kann davon ausgehen, dass ich einerseits die Rahmenbedingungen schaffen muss durch Prozesse, durch Schulung, durch Mindset-Veränderung. Und dann, wenn ich im Prinzip dieses Schichtenmodell beachte, dann kann ich die Tools auf den verschiedenen Schichten auch austauschen und immer wieder die besten, passendsten einsetzen. Und da, glaube ich, wird dann ein Schuh draus. Und das, glaube ich, geht schneller, als wir uns das vorstellen.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Ausblick und auch ein paar Tipps noch mit dabei gewesen, ja. Und deswegen, also ich danke dir, Stefan, für diesen Podcast und ich will natürlich sagen, dass alle Zuschauerinnen, alle Zuschauer, alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer, der Podcast ist ja nicht nur bei YouTube, er ist auch bei Spotify und Apple dieses Jahr. Und bei denen möchte ich mich bedanken, dass sie immer schön fleißig gehört haben und geschaut haben und wünsche allen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches, tolles, gesundes Jahr 2026.
Happy New Year.